Und als du die Sache auf den Punkt bringst, stehen die Menschen reihenweise auf und verlassen den Ort. So geschehen nicht mir, Gott sei Dank, sondern Jesus. Wir stehen hier an einem Scheideweg, von vielen Menschen. Jesus ist voll in seinem Element. Er predigt, er heilt die Kranken. Ja, er versorgt sie sogar 5000 Mann mit Nahrungsmitteln. Und nebenbei geht's ums Ganze. Jesus sorgt nicht nur für das leibliche Wohl seiner Hörer, allein das eigentlich schon Grund genug, bei ihm zu bleiben, ein Abendessen für 5000 Menschen, angefangen mit 5 Broten und 2 Fischen. Allein das doch schon beeindruckend, oder? Und Jesus predigt weiter und sagt, es ist schön, dass ihr zu essen habt, dass ihr was für euren Körper habt, dass ihr jetzt satt seid, aber bei Gott geht's um mehr. Ich bin das Brot des Lebens. Eines der berühmten 7 Ich-Bin-Worte. Ja, da geht es um den Kern. Wer von mir isst, wird nie mehr Hunger haben. Und er geht voll auf die Zuhörer ein und sagt, eure Väter, die haben auch Hunger gehabt in der Wüste und Gott hat ihnen Manna gegeben. Er hat sie versorgt. Aber das war auch nur leiblich. Ich gebe euch aber Brot, von dem ihr keinen Hunger mehr bekommt. Ewiges Brot, ewiges Leben. Da nicken die meisten vielleicht noch. Aber dann geht's ums Ganze. Ich bin das Brot des Lebens, ist als theologischer Satz schön einprägsam, kurz und knapp. Aber Jesus geht weiter und sagt, wer mich nicht isst und trinkt, der wird nicht ewig leben. Und da hört's auf. Gut, das sind Grundlagen des Abendmahlsverständnisses. Aber ganz ehrlich, wenn ich dein Kollege, dein Mitschüler fragt, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich beim Abendmahl, außer Essen und Trinken? Was bedeutet denn, was passiert da? Könntest du es erklären? Kurze Herausforderung. Wenn nicht, ist das schade, aber nicht weiter schlimm. Da sind sich nämlich selbst die Theologen noch nicht ganz einig, wie man im katholischen und evangelischen Verständnis zum Beispiel sieht und Freikirchen und so. Wenn man da mal von jedem, jetzt in der evangelischen Allianz Neumarkt, mal die ganzen Theologen an einen Tisch setzt, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass die auf einen Nenner kämen. Und doch ist es elementar. Jesus geht hier wirklich aufs Ganze. Und die Leute stehen auf und gehen. Und da sind wir bei dem ersten Punkt, beim ersten Thema des heutigen Tages frei. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. So kurz und so tragisch dieser Satz. Ich fand es übrigens interessant, dass hier bewusst steht, Anhänger und nicht mehr mit ihm gehen. Also es geht hier nicht mal um die 5000, die zufällig da waren und gedacht haben, das hören wir uns mal an, solange es uns gut tut. Sondern es geht wirklich auch um Jünger, die mit Jesus eine Weile unterwegs waren. Das waren ja nicht nur die 12, das war so der engste Kreis, das waren ja nicht nur 72, die kennen wir noch, das waren wahrscheinlich noch mehr, die dann immer mal in Etappen mit ihm gezogen sind. Also es geht hier wirklich auch um den harten Kern. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Das Spannende ist, dass Jesus an der Stelle erstmal nichts unternimmt. Keine Drohpredigt, keine Blitze vom Himmel, kein Verdammniswort. Das, was uns beim Lesen vielleicht überhaupt nicht auffällt, ist doch bemerkenswert. Jesus verliert darüber erstmal keine Worte. Warum? Nun, ich halte es für ganz wichtig, dass Glaube und Zwang nicht zusammenpassen. Überhaupt nicht. Und wer das denkt oder macht oder so erfahren hat, hey, das geht nicht nach Jesus. Jesus geht in die Vollen. Er predigt elementare Sachen. Er macht Wunder. Ich meine, hallo, 5000 Leute von einem Korb von Lebensmitteln, so ein Geschenkkorb, ne, satt kriegen. Nebenbei ist er auch noch auf dem Wasser gelaufen, aber das haben nur die Jünger mitgekriegt. Also an Worten und an Beweisen hat nicht gefehlt. Die Leute stehen auf, viele stehen auf und gehen. Und Jesus macht erstmal nicht. Jesus lässt uns die Entscheidungsfreiheit. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Es ist Jesus mit Sicherheit nicht egal, aber dazu kommen wir gleich dazu. Wenn wir so auf Religion im Allgemeinen und auch auf die Geschichte des Christentums schauen, dann ist es doch ganz oft so, dass das mit offenen oder unterschwelligen Zwang verbunden ist. Oder zumindest Druck. Und man muss jetzt da nicht mal an die Schwertmission in Südamerika denken. Ja, also entweder du lässt dich taufen oder ich schlag dir den Kopf ab. Hat's alles gegeben. Hey, das ist nicht von Jesus. Hat's auch bei den Germanen gegeben. Das ist nicht von Jesus. Oder so dieser subtile Druck. Hey, willst du in die Hölle kommen? Wenn nicht, dann glaub an Jesus. Jesus ist anders. Er sagt den Leuten, was Sache ist, klar und deutlich. Und er mutet ihnen theologisch schon auch einiges zu. Ich meine, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass es für Juden unmöglich war, Blut zu trinken. Ja? Deswegen musste das Fleisch alles auf eine ganz spezielle Weise geschlachtet werden, dass es ausblutet, bevor man es verzehrt. Und dann kommt Jesus und sagt, wer mein Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der wird nicht das ewige Leben haben. Da schlucken ja auch wir. Und es ist interessant, es gibt immer wieder Konfirmanden, die dann sagen, ist das dann echt Blut? Oder ne? Hat man auch früher und den Christen vorgeworfen, die Römer, ja, ihr seid ja Kannibalen, ihr esst euch ja dann beim Abendmahl oder macht irgendwelche komischen Sachen mit Blut. Es kommt unter anderem daher, dass Jesus das sagt. Und ich will jetzt gar nicht vertieft in das Abendmahlsverständnis eingehen, obwohl es wichtig wäre, aber das machen wir an anderer Stelle. Also Jesus konfrontiert seine Zuhörer und lässt ihnen die Entscheidungsfreiheit. Er sagt, hey, es geht hier um alles. Es geht um dein ewiges Leben. Wo verbringst du die Ewigkeit? Ja? Aber er lässt sie gehen. Und das ist das Erste, was ich mitnehmen möchte. Jesus schenkt Freiheit. Freiheit von Sünde und Schuld. Das nehmen wir gerne. Freiheit von Angst und Sorgen. Auch das nehmen wir gerne. Aber er schenkt uns auch die Freiheit, an ihn zu glauben oder nicht. Und es kommt nicht sofort die Drohung. Hätte er machen können, wäre ihm ein leichtes gewesen. Aber so ist Jesus nicht. Glaube und Zwang passen bei Jesus nie zusammen. Wir haben die Freiheit, uns zu schenken. Und was wäre das für ein Glaube, wenn wir sagen, hey, Jesus macht dich frei, aber das nur mit Druck. Aber natürlich bleibt dieser Weggang nicht ohne Folgen. Und damit meine ich jetzt erstmal nicht die Folgen für die Hörer, die weggegangen sind. Als Jesus das mitbekommt, dass wirklich die Leute scharenweise weggehen, dreht er sich um und fragt seine Jünger, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Und diese Stelle finde ich total spannend. Mir ist da der Titel Loyal dazu eingefangen. Das heißt, Loyal ist ja jemand, der zu dir hält, der bei dir steht. Und spannend fand ich an der Stelle, wenn man bei Bildersuche Loyal eingeht, kommen erstmal 20 Hundebilder, bevor überhaupt Menschen kommen. Kann uns zu denken geben, aber mir hat der Gesichtsausdruck von dem Hund so gefallen. Also, zurück zu dem Text. Wollt ihr mich auch verlassen? Ich finde, so guckt ihr, oder? Hey, willst du auch gehen? Diese Stelle kann man auf zwei verschiedene Arten oder aus zwei verschiedenen Perspektiven lesen. Und das macht's für mich interessant. Das eine, man kann das aus der Perspektive von Jesus auf Jesus hinlesen. Ich meine, Jesus gibt alles. Er nimmt seine Aufgabe ernst. Er weiß von Anfang an, was auf ihn zukommt. Ja, bevor er seinen öffentlichen Dienst angeht, geht er nochmal in sich, in die Wüste, redet mit Gott, bereitet sich auf seinen Dienst vor, lässt sich zurüsten, weil er weiß, es wird für ihn tödlich enden. Er gibt alles. Er hat keine Frau, keine Kinder, keine Freizeit. Er setzt alles daran, den Leuten das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen, Armen Mut zuzusprechen, Trauernde zu trösten. Und die Scharen kommen. Wo Jesus auftritt, kommen von Anfang an Menschen zusammen. Weil sie spüren, hey, da ist jemand, der anders ist. Da ist jemand, der kann Wunder tun. Kranke heilen. Ich glaube, das ist allein schon sensationell. Aber ich glaube, dass auch viele Menschen gemerkt haben, hey, der redet anders, der spricht mir Mut zu, der spricht mir Liebe zu. Und das war ja oft auch bei gerade Menschen, die eben religiös nicht korrekt waren. Ich meine, Jesus hat mit allen Leuten gesprochen, ja, mit Theologen und Nicht-Theologen, mit Reichen und Armen, mit Leuten, die religiös völlig korrekt waren und welche, die religiös total außen vor waren. Hat die alle ernst genommen. Das bewundere ich auch an Jesus. Ich glaube aber, dass die Menschen, die eben von der Gesellschaft am Rand waren, weil sie eben nicht so gelebt hat, wie es der Mainstream verstanden hat, weil sie auch vielleicht ganz bewusst so gelebt haben, dass es religiös nicht in Ordnung war. Und Jesus geht auf sie hin und allein dadurch, dass sie merken, hey, der nimmt mich ernst. Da ist jemand, der mich nicht nur nach dem Äußeren beurteilt, sondern jemand, der mich als Mensch ernst nimmt. Ich glaube, das hat ganz vielen gut getan und das hat sich rumgesprochen. Und auch hier, das ist so schön, ja, Jesus wollte eigentlich allein sein, aber die Menschen kommen. Ja, wo Jesus ist, kommen die Menschen. 5000 und wahrscheinlich noch viel mehr. Also Jesus erlebt da schon auch einen gewissen Erfolg. Und mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, kann man sich vorstellen, wenn du da vor 5000 Leuten predigst und die satt machst und so, das fühlt sich schon gut an. Und dann das, wenn du dann tiefer gehst und ihnen erklärst, was Sache ist, und die stehen auf und gehen. Und Jesus weiß ja, hey, es geht für dich um Leben und Tod, es geht für euch um alles. Was ich hier sage, ist nicht eine nette Massenveranstaltung zur Unterhaltung, sondern hier geht's ums ewige Leben, um dein ewiges Leben. Und die Leute stehen auf und gehen. Jesus lässt ihnen die Freiheit. Das finde ich bewundernswert und das finde ich vorbildlich. Aber ich glaube, dass das auch was mit ihm macht. Und ich kann mir vorstellen, dass er in dem Moment auch sich selber in Frage stellt. Meine Aufgabe, den Menschen das ewige Leben zu verkünden, Gottes Reich zu verkünden. Funktioniert das überhaupt? Wie gesagt, ich glaube, dass Jesus schon von Anfang an wusste, dass es für ihn tödlich endet. Aber das dann so zu erfahren, dass die Leute ihm offen Ablehnung oder zumindest Desinteresse entgegenbringen, dass sie aufstehen und sagen, Junge, pass mal auf, das Essen war nett und was du am Anfang gesagt hast, hat sich auch ganz interessant angehört, aber das jetzt, boah, da gibt es andere Leute, die sagen nettere Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Jesus in Selbstzweifel gebracht hat. Kann ich das überhaupt? Wird das überhaupt gehen? Die hören mir doch nicht zu. Die wollen das doch gar nicht. Wenn es ans Eingemachte geht, dann gehen sie. Habe ich versagt? Ich glaube, dass diese Stelle, so sehr Jesus Gott ist, ist er gleichzeitig Mensch. Ich glaube, dass diese Stelle Jesus zutiefst zum ersten Mal in Zweifel zieht. Wird das denn überhaupt funktionieren? Gottes Heilsplan für die Menschen. Hey, ich als der Messias. Die wollen das doch gar nicht. Die gehen doch. Wenn es zur Sache geht, stehen die auf und gehen. Vielleicht sogar bin ich da der Richtige. Wie gesagt, Jesus war auch ganz Mensch. Das ist wichtig. Und es ist auch deswegen wichtig, finde ich, weil Jesus, das wieder eine Stelle ist, wo man deutlich sieht, Jesus versteht dich im Erfolg und im Misserfolg. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hattest, also ich stelle mir das total schön vor, wenn Jesus vor 5000 Menschen predigt und die hören zu. Ja, wenn du irgendwas machst, was wichtig ist, was dir Freude macht und es gelingt, das ist toll. Aber du hast bestimmt auch schon erfahren, wenn du irgendwas machst, wo du weißt, das ist wichtig und es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ich glaube, Jesus war da kurz vor dem Verzweifeln. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Herr, Jesus versteht dich. Wahrer Gott und wahrer Mensch, das ist die Natur von Jesus. Natürlich ist Jesus Gott und steht auf einer Ebene drüber, aber auf der anderen eben nicht. Und das finde ich immer wieder das Wichtige. Wir glauben nicht an einen abgehobenen Gott, der souverän dadurch geht, im Himmel bleibt oder souverän durch dieses menschliche Leben geht, sondern wir glauben an einen Gott, der in Jesus auch gescheitert ist oder zumindest Niederlagen erlebt hat. Und das ist mir so wertvoll, weil ich dann merke, Jesus ist mir nah. Ob es gerade läuft oder ob es gerade überhaupt nicht läuft. Ob ich mich freue, weil es klappt, oder ob ich verzweifelt bin, weil eine wichtige Sache nicht funktioniert. Jesus hat das erfahren und er ist da. Also das wäre die eine Perspektive auf diesen Vers, wollt ihr mich auch verlassen? Die Perspektive Jesus. Aber dieser Vers hat auch die andere Perspektive, nämlich die Perspektive Jünger. Und das finde ich auch wichtig. Als Jesus merkt, dass die Scharen, die bisher mitgegangen sind, gehen, wendet er sich an den engsten Kreis und gibt ihnen auch die Freiheit. Und was ist mit euch? Hey, jetzt wäre die Chance, wenn es euch zu viel wird. Na, jetzt sind die gegangen, könnt ihr auch gehen. Fällt gar nicht weiter auf. Jesus fragt seine Jünger ganz bewusst, wollt ihr auch gehen? Ich meine, hier in der guten Nachricht ist es noch so dramatisch. Wollt ihr mich auch verlassen? Das ist ja schon so ein fordernder Unterton. Also ihr nicht bitte auch. Luther sagt einfach, wollt ihr auch gehen? Das ist auch im Griechischen. Das ist total neutral. Die Frage, hey, pass mal auf. Die sind gegangen, wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit dir aus? Willst du auch gehen? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und die Frage stellt Jesus jedem. Das hängt mit dieser Freiheit zusammen. Und das ist eben der Punkt, das ist das Wichtige, dass Jesus das nicht egal ist, wer auf ihn hört, wer ihm nachfolgt, wer das ewige Leben hat. Jesus stellt zumindest den Menschen, die direkt um ihn waren, seinem engsten Jüngerkreis, die Frage, hey, was ist mit dir? Willst du auch gehen? Wie gesagt, diese Übersetzung mit dem Verlassen, das ist schon fast ein bisschen unfrei. Willst du mir das antun? Willst du auch noch mich verlassen? Jesus stellt das neutral. Willst du auch gehen? Das ist die Perspektive Jünger. Und das ist diese Entscheidungsfrage. Bleibst du bei Jesus oder gehst du? Ist dir das alles irgendwie zu viel? Oder gehst du so am Rande mit? Oder bleibst du, auch wenn es hart ist? Ich meine, diese Situation spitzt sich ja später nochmal zu. Deswegen sage ich, das war so der erste Scheideweg, die erste Prüfung, die erste Krise, wenn man so will. Später, als es dann aufs Kreuz zugeht, nach Jerusalem, nach Golgatha, da spitzt sich auch diese Krise zu. Da gehen ja auch ganz viele. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet mich alle verlassen. Und selbst Petrus, der dann so, ne, Petrus ist ja so ein ganz cooler, starker Mann, der immer sagt, hey, wenn alle gehen und wenn ich sterben muss, ich bleib bei dir. Schon auch Vorbild irgendwo. Aber wir kennen es. Selbst Petrus haut ab. Am Schluss unterm Kreuz wird von Johannes und Maria berichtet, die da bleiben. Da spitzt sich's zu und da ist auch nochmal so eine, in Gethsemane, auch so eine Szene, die mir ganz viel bedeutet, wo Jesus nochmal ringt mit Gott. Hey, jetzt geht's wirklich ums Ganze. Und er seine Jünger bittet, hey, bleibt wenigstens wach und betet, ja? Und sie schlafen. Also da auch wieder dieses, wollt ihr auch gehen? Aber Simon Petrus, auch einer meiner Lieblinge, prescht dir auch vor und sagt, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Petrus bleibt zu ihm. Und soweit wir wissen, bleibt der enge Kern von den Jüngern auch bei Jesus. Geht mit ihm weitestgehend durch dick und dünn bis am Ende. Zu wem sonst sollen wir gehen? Glaubt, dass Petrus auch denkt, Junge, du mutest uns schon ganz schön viel zu. Und wir wissen ja, wie wir durch die Fragen der Jünger kennen, die Jünger haben auch nicht immer alles verstanden, was Jesus gesagt hat. Ja? Auch wenn sie wirklich 3 Jahre lang ganz eng bei ihm sind, alle seine Worte mitbekommen haben, alles gehört, was er gesagt hat. Er hat es ihnen ja erklärt, alles. Und verstanden haben sie vielleicht so viel. Aber Petrus, und das nehme ich ihm hier ab, dass er das nicht nur so daherredet, sondern dass er wirklich sagt, hey, wir glauben das, wir haben erkannt, du bist der, in dem Gott uns begegnet. Der Heilige Gottes, wie es Luther übersetzt. Und das tut auch gut. Nicht nur, dass Jesus merkt, okay, der engste Kern, der bleibt weiter da. Es ist nicht alles verloren, es gibt eine Hoffnung. Sondern auch, dass wir in Petrus hier ein Vorbild haben. Ein mutiges Zeugnis, die Stelle heißt ja auch das Petrus-Bekenntnis. Herr, wohin sollen wir gehen? Natürlich könnten wir jetzt weggehen, aber das würde uns nichts bringen. Wir haben die Freiheit, aber wir haben erkannt, du hast die Worte, die ewiges Leben bringen. Ja, in dir begegnet uns Gott. Zeig uns noch mehr davon, wie Gott ist. Wir wollen lernen. Und in dem Punkt ist Petrus Vorbild. Ich glaube nicht, dass er alles verstanden hat. Und das ist okay. Ich sage jetzt nicht Hand hoch, wer alles in der Bibel verstanden hat. Oder zumindest alles, was Jesus gesagt hat. Das ist okay. Aber das ist der wichtigste Punkt. Wir glauben und wissen, du bist der, in dem Gott uns begegnet. Du bist der Weg zum Leben. Und das ist so der Kern. Weißt du, auch mit anderen Christen, wir können über ganz viel reden. Wie siehst du das mit der Taufe? Wie siehst du selbst mit dem Abendmahl und so weiter? Da gibt es ganz viele Sachen. Wie sieht ein ordentlicher Gottesdienst aus? Gibt es ganz viele Sachen, da können wir mit anderen Christen reden und da kommen verschiedene Christen zu verschiedenen Schlüssen. Aber in einem Punkt, da gibt es keine Alternative. Und zwar, Jesus ist der Weg zum Leben. Deswegen auch dieser lateinische Titel, Solus Christus, alleine Christus. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist einer der ganz wenigen Punkte. Ja, das ist alternativlos, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Aber in dem Fall stimmt's. Wohin sollen wir gehen? Wir haben die Freiheit zu gehen. Aber wenn wir Jesus wirklich verstanden haben, dann wissen wir, es bringt uns nichts, wenn er nicht. Wenn wir in Freiheit an Jesus dranbleiben, auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir vielleicht manchmal doch dann weggehen, aber wiederkommen, dann führt uns Jesus zum Leben. Und das ist wichtig. Es gibt viele Wege auf dieser Welt, sagen sie. Aber es gibt nur einen Weg zum Leben und der heißt Jesus. Es gibt auch viele Ansichten, wie man seinen Glauben lebt. Und das ist okay. Aber es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus. Und Petrus formuliert das und der soll da wirklich unser Vorbild sein. Wohin, Herr? Zu wem sollen wir sonst gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Das möchte ich mir mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Versuchung standst, wegzugehen. Äußerlich vielleicht oder zumindest innerlich zu sagen, das mit Jesus ist nett, das ist so eine Weltanschauung, so ein religiöser Hintergrund hinter meinem Leben. Aber ich wünsche dir und mir, dass wir das mit Petrus sagen können. Hey, es gibt keine Alternative. Wo sollen wir denn hingehen? Wir haben erkannt, du bringst das Leben. Und wenn du magst, dann kannst du dieses Bekenntnis auch mitsprechen. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn du magst, kannst du es im Herzen mitbeten, Jesus dein Leben nochmal neu zu geben oder zum ersten Mal, wie es Petrus ging, der in dieser Situation gesagt hat, hey, wo sollen wir hingehen? Wenn du magst, dann bet einfach mit, sonst hörst dir einfach an. Herr Jesus, es gibt scheinbar so viele Wege auf der Welt, aber du bist der Weg zum Leben. Und ich möchte, dass du nicht nur der Herr der Welt bist, sondern dass du auch der Herr in meinem Leben bist. Ich möchte, dass, auch wenn ich dich nicht ganz verstehe oder nicht immer verstehe, wenn ich noch Fragen habe, dass ich doch bei dir bleibe. Ich möchte dir mein Leben geben, Herr. Hilf mir, dass ich bei dir bleibe, dass ich nicht wegirre. Schenk mir deinen Geist, der mich immer näher zu dir zieht, dass der mir immer mehr Fragen beantwortet. Amen. Was können wir von diesem Ereignis lernen? Das eine, Glauben und Zwang passt nicht zusammen. Zumindest wenn wir den Glauben von Jesus haben. Das zweite, Jesus lässt dir die Entscheidungsfreiheit. Bleibst du bei ihm oder gehst du? Und das dritte, die Frage, die ist auch immer wieder neu. Wie entscheidest du dich? Welche Richtung gehst du? Amen.